Werner, stell dir vor, dir bietet jemand einen Wein an. Er sagt nicht, welche Rebsorte es ist, sondern sagt nur, es gibt ihn in drei verschiedenen Versionen, nämlich einmal als Jahrgang 2020, einmal als Jahrgang 2015 und einmal als Jahrgang 2010. Zu welchem greifst du? Und sag jetzt nicht zu allen drei.
Ich greife zu einem 2020er Sauvignon Blanc, zu einem 2015er Riesling Trocken aus einem renommierten Weingut und zu einem 2010er Auslese oder Spätlese, allemal.
Gut gelöst, und damit hast du schon fast gesagt, worauf man achten muss, wenn man Wein alt werden lassen muss, nämlich es kommt zum Beispiel auf die Rebsorte an, aber wir reden da heute ganz ausführlich drüber.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist die erste Episode von Trocken bis lieblich, Weinwissen für alle im neuen Jahr, dem SWR1 Wein-Podcast, wieder aus dem Homeoffice. Deswegen sehe ich auf meinem Bildschirm den SWR1 Weinmann Werner Eckert. Ich bin Dominik Bartoschek. Werner, ich habe schon oft rausgehört in diesem Podcast, dass du findest, dass wir Deutsche unsere Weine tendenziell zu jung trinken. Und ich musste daran denken, als ich jetzt kürzlich ein Interview gelesen habe in der Süddeutschen Zeitung mit Egon Müller. Das ist einer der berühmtesten deutschen Winzer von der Saar. Und er sagt ebenfalls, die Deutschen trinken ihre Weine einfach viel zu jung. Und er hat deswegen empfohlen, jedem Weintrinker mal sich bewusst Weine in den Keller zu legen, die man erst dann trinkt, wenn sie alt geworden sind. Erste Frage an dich: Machst du das auch, bewusst Weine zurücklegen, um sie alt werden zu lassen?
Ja, doch, schon. Also manche sind mir einfach durchgerutscht und so habe ich überhaupt erst die Lust auf alte Weine gekriegt. Mittlerweile mache ich das aber mit Konzept und Sinn und Verstand, weil es einfach ein zusätzlicher Gewinn ist. Ich glaube, man muss differenzieren, zwei Dinge differenzieren. Das eine ist, das Gros der Weine schmeckt jung auch am besten. Also wenn ich sage, alte Weine sind was wirklich Tolles, dann sage ich damit nicht, man soll alle Weine im Keller gammeln lassen, sondern das Entscheidende ist, die normalen Trinkweine, die sind in der Regel so gemacht, auch von der Stilistik her, dass sie fruchtig, frisch, jung am besten schmecken. Und dann ist auch gut für 80, 90% der Weine, dass man sie jung trinkt. Aber für die anderen, da ist es ein Verbrechen, die so jung zu trinken.
Jetzt hast du gesagt, Weine zurücklegen, bewusst in den Keller legen, um sie alt werden zu lassen, muss man mit Konzept und Verstand machen. Das ist natürlich jetzt genau das Thema, worüber wir reden müssen. Also wie sieht dieses Konzept aus? Wenn jetzt jemand sagt, ich will mir einen Wein in den Keller legen, um ihn alt werden zu lassen, sollte er das vermutlich nicht mit dem Supermarktwein für 2,99 tun, sondern schon ein bisschen vorher überlegen. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist, nehme ich einen roten oder einen weißen? Also gefühlt würde ich ja sagen, die roten eignen sich besser zum Aufheben, stimmt aber gar nicht. Sehe ich
Naja,
so,
gut.
auf dem Bildschirm an deiner Reaktion?
Das wäre zu kurz gesprungen. Also, das wissen viele, die sich mit Wein ein bisschen intensiver beschäftigen, so ein paar Regeln. In Bordeaux trinkt man erst nach 10 Jahren. Früher gab es aus Portugal Vairadas, die hat man frühestens nach 20 Jahren überhaupt trinken können. Deswegen verbindet man das eher mit Rot. Aber Weißweine lagern sich auch ganz prima, sofern es hochwertige Trockene sind oder besser noch, wenn man das unbedingt will, edelsüße, weiße, das sind überhaupt die am besten lagerbaren Weine.
Gut, also ich kann sowohl Weiß als auch Rotwein nehmen. Welche Rebsorte sollte ich nehmen, wenn ich einen Wein alt werden lassen möchte?
Also, ich sag mal so, man kann nicht einen Faktor angucken. Eigentlich muss man immer mehrere Faktoren angucken. Man muss sich überlegen, was macht denn einen Wein lagerbar? Das sind Dinge, die über die Zeit bestehen und sich entwickeln können. Das ist Süße, Alkohol, Gerbstoff und Säure, grob gesagt. Die vier Punkte sind extrem wichtig für die Lagerbarkeit. Wenn ein Wein davon wenig hat, von all dem oder nur von einem überhaupt was, dann ist er wahrscheinlich nicht lagerbar. Also er braucht Substanz, er braucht ein Knochengerüst, das über die Jahre bestehen kann. Und deswegen ist die Antwort auf die Frage nach den Sorten: Ja, wenn ich eine Sorte habe, die beim Weißwein Säure betont ist, Riesling und ein gewisses Maß an Volumen, an Alkohol mitbringt, deswegen sind so leichte Weinchen nicht das Wahre, und eben auch noch eine Restsüße hat, also die klassische Spät- oder Auslese von der Mosel, dann habe ich da schon drei Faktoren, die einigermaßen passen. Bei Rotwein wäre es eben eher eine Rebsorte, die auch Gerbstoffe mitbringt, wie Cabernet Sauvignon, als eine ganz weiche. Also Merlot pur geht in Bordeaux natürlich, oder in Bordelais gibt es Weine, die Merlot pur sind und trotzdem lagerbar, aber in aller Regel dürfte der Cabernet einfach länger lagerbar sein, weil er Gerbstoffe mitbringt. Alkohol haben sie alle. Also das sind so die Dinge, die Weine haltbar machen, auf die man achten kann.
Du hast beim Weißen jetzt eben, bist du letztlich auf die Riesling-Spätlese oder Riesling-Auslese gekommen. Gibt es noch andere klassische weiße Rebsorten, wo du sagst, ja, das ist auch gut?
Also alles, was sehr süß ist, also deutsch edelsüß, da kommt es auf die Sorte dann gar nicht mehr an, weil die Sortentypizität gerade bei den Botrytis-Weinen, also die Beerenauslesen, Trockenbeerenauslesen, da geht die Sortentypizität ohnehin verloren. Die leben von diesem enormen Süße, diesem Extrakt, auch der Säure, die sich da anreichert. Also das sind Weine, da kommt es dann auf die Sorte nicht an. Wie gesagt, diese Grundfaktoren, die die Lagerbarkeit ausmachen, die müssen vorhanden sein. Und dann ist alles andere zweitrangig.
Das heißt im Umkehrschluss, so ein leichter, sommerlicher Wein, das ist das, wo du sagst, den würdest du lieber jung und sofort trinken, als in den Keller zu legen, weil er wird nicht besser.
Ja, das ist genau der Punkt. Und Weine, die auch zum schnellen Konsum gemacht sind. Winzer haben sehr viel Einfluss darauf, wie so ein Wein daherkommt. Also wir haben natürlich auch heute viele Rieslinge, die durchaus Substanz haben, die schön sind, die sehr fruchtbetont sind, die man durchaus im ersten Jahr, im zweiten Jahr mit Genuss trinken kann. Diese Weine sind oft nicht so sehr haltbar. Die sind einfach schon von der Entwicklung her sozusagen im Ausbau forciert worden, damit sie dieses Maß an Gleichgewicht an Trinkbarkeit entwickeln. Weine, die für die Lagerbarkeit gemacht sind, die sind, wenn sie jung sind, oft unschön zu trinken, weil sie zu sauer sind. Der Winzer hat dann ganz bewusst auch auf Säure hin den Wein getrimmt, darauf, dass er die Säure hält. Die könnten etwas Gerbstoff haben, man hat dann eine Maische, kleine Maischestandzeit. Das schafft alles eben Lagerbarkeit, macht die Weine aber in der Jugend unschön, unfruchtig, unsexy. Und die entwickeln sich überhaupt erst im dritten Jahr, sag ich mal, und sind oft im, ja, auch trockene Weine sind nach 10 Jahren, ich trinke momentan 2007er, 2009er von der Mosel trockene Rieslinge, muss man ältere, gereifte Weine schon mögen, aber sie sind oft erstaunlich frisch und jugendlich schmeckend. Und da hat der Winzer einen wesentlichen Anteil.
Wenn du diese 2007er oder 2009er von der Mosel mit 2 oder 3 Jahren getrunken hättest, was wäre der Unterschied jetzt gewesen zu dem Geschmack, den sie eben jetzt haben, 2021?
Also jugendlich waren die sicher erstens sehr sauer, schlicht und einfach. Sie waren etwas kroppschlächtig in ihrer Frucht und unentwickelt. Man kann das direkt schmecken. Manche davon mögen Spontangärer gewesen sein. Die sind dann noch sehr unsexy im Duft, riechen nicht gut. Das entwickelt sich dann eben erst. Was diese älteren Weine dann haben, wenn man die aufzieht und reinriecht, ist oft sind die typischen Alterungsnoten wie Wachs, wie Petrol, also Tankstelle sozusagen, der Duft aus der Zapfsäule. Das ist aber auch Honig, das sind solche eher verarbeiteten Früchte, kandiert, auch in trockenen Weinen, Marmeladentöne unter Umständen, sehr viel getrocknete Frucht. Also das sind sehr substanzreiche Düfte, aber eben erkennbar von diesen Reifenoten geprägt und nicht so vordergründig fruchtig wie eben die frische Frucht, die ein oder zweijähriger Wein hat.
Damit der Wein auch wirklich besser wird durch das Lagern, kommt es natürlich sehr stark darauf an, wie er gelagert wird. Wir haben über dieses Thema schon mal gesprochen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Episode 10 unseres Podcasts, da haben wir genau über dieses Thema gesprochen. Wer das also nochmal nachhören möchte, diese Folgen sind ja noch verfügbar in der Audiothek oder auch auf anderen Podcast-Plattformen. Eine Frage habe ich noch. Wann ist denn der alte Wein zu alt? Wo ist die Grenze, dass man ihn nicht mehr trinken kann?
Also, das ist eine super Frage und die kann man nicht beantworten. Es gibt diese Grenze nicht und die kann von Flasche zu Flasche woanders liegen, selbst beim gleichen Wein. daran erkennt man, wie individuell und lebendig eben dieses Getränk ist. Die gute Botschaft ist, Wein springt einem nie ins Gesicht und macht einem nie tot. Also, es sei denn, man trinkt zu viel. Aber es ist so, dass der Wein vielleicht nicht mehr schmeckt. Selten heutzutage kriegt er einen Essigstich. Eher dürfte es so sein, dass es sherrisiert ist, also sehr viel Oxidation. Dann schmeckt er wie so ein alter Sherry in eingeschlafene Füße. Das alles, aber er wird nicht krankmachend. Er wird nicht giftig, er kriegt keinen Schimmel, innen drin jedenfalls nicht. Also das ist die gute Botschaft. Einfach probieren. Wer glaubt, dass er einen Wein im Keller hat, den er eigentlich nicht mehr trinken kann, der sollte ihn aufziehen und probieren. Ein winziges Schlöckchen, wenn es nicht schmeckt, kann man den Rest immer noch weggeben. Aber niemals eine Flasche unprobiert wegschütten.
Mit diesem Appell kommen wir bei diesem Thema zum Ende, kommen zu einem ganz anderen Thema. Du testest ja schon seit Jahren jede Woche für SWR1 Weine, deswegen der Name Weinmann. Und wir hören uns hier in diesem Podcast in jeder Episode eine Folge des Weinmanns an. Und dabei geht es heute auch um was Altes, aber nicht um alte Weine unbedingt, sondern um alte Rebsorten.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Wein ist Wandel. Was uns normal scheint, weil wir es halt nicht anders kennen, das ist nicht zwingend immer so gewesen. Der Elbling war mal Deutschlands Hauptrebsorte. Guck an. Und in Bordeaux, wo heute Cabernet Sauvignon und Merlot dominieren, weiß doch jedes Kind, da waren vor der Reblauskatastrophe im 19. Jahrhundert aber Cabernet und Cabernet Franc die Sorten, die den Ruhm der Region eigentlich begründet haben. Heute werden aus ein paar wenigen Sorten die meisten Weine gekeltert. Früher war mehr Vielfalt. Alte, vergessene Sorten kommen wieder. Wir testen den 2019er Grünfränkisch vom Weingut Sander in Mettenheim am Rhein, kostet 15 Euro. Der duftet nach gelben Früchten, Kräuterkandis und Melone, kommt weich auf die Zunge wie Sahne, endet aber in einer gerbstoffigen Säurenote. Mineralisch würzig mit einer schönen Extraktsüße, Blockmalz, Quitte, Mirabelle, wuchtig ohne plump zu sein. Sehr eigene Würze. Das ist nicht nur die Sorte, sondern vielleicht auch die Lagerung. Er war nämlich in einer Steinzeugamphore. Am ehesten würde ich an Chardonnay denken, aber doch wieder nicht. Eine Bereicherung? Ja, weil same but different, also stimmig für die Region, aber doch anders. Es gibt nur 1500 Liter davon, noch weniger übrigens von einem ebenfalls beeindruckenden, wuchtigen roten Bruder, einem fränkischen Burgunder mit viel Kraft, der noch ein bisschen Zeit braucht. Zeitsprungweine nennt der Winzer die beiden, weil die Sorten für lange Zeit verschollen waren und erst jetzt wieder zu probieren sind. 2019er Grünfränkisch, Weingut Sander in Mettenheim, Rheinhessen, 15 Euro.
Der Weinmann, SWR1 Rheinland-Pfalz.
Du hast hier einen Grünfränkisch getestet, also eine historische Sorte, die heute kaum oder ganz wenig erst wieder angebaut wird. War das eigentlich das erste Mal, dass du diese Sorte probiert hast oder kanntest du die vorher schon?
Nein, tatsächlich habe ich schon mal an 2, 3 Verkostungen mit historischen Rebsorten teilgenommen, weil mich das Thema so fasziniert und deswegen kannte ich die auch schon ein bisschen, ja.
Du hast ja gesagt, der erinnert dich so ein bisschen an einen Chardonnay, schmeckt dann aber auch irgendwie wieder anders. Wenn du jetzt nicht gewusst hättest, was du im Glas hast, hättest du sagen können, das ist eine historische Rebsorte, weil die irgendwie anders schmecken als das, was wir heute gewohnt sind, oder schmeckt man den Unterschied nicht raus?
Nein, der passt absolut in die Weinlandschaft, die wir heute auch haben. Also das ist nichts irgendwie extrem Ausgefallenes, sondern es ist einfach eine Rebsorte, die im Laufe der Zeit untergegangen ist und die eine eigene Facette hat, so wie sich eben ein Silvaner von einem Sauvignon und von einem Riesling und von einem Burgunder unterscheidet. Die haben uns irgendwie so fokussiert, die ganze Welt fokussiert sich auf einige wenige Rebsorten. Also die Top 10 machen da weit über 50% der Rebfläche aus. Was wir vergessen ist, dass es eine riesige Vielfalt gibt. Es gibt nur Schätzungen, dass so vielleicht 8.000 bis 10.000 Varietäten, also Sorten der Ausprägung Vitis vinifera, also der europäischen Edelrebe, existieren, aus denen man grundsätzlich auf jeden Fall Wein machen kann. 8.000 bis 10.000 Sorten in Griechenland, Nordgriechenland, in Portugal, das sind auch so Hotspots. Da gibt es einige 100 Sorten sicher noch im Anbau. Bei uns ist das arg eingeengt und deswegen finde ich das so toll, Variatio Delectat, die Abwechslung begeistert, das ist da absolut richtig und das kann man wieder ausleben mit alten Sorten.
Ich denke, wenn wir im Weinladen vorm Regal stehen, da sehen wir heute wahrscheinlich so 10 bis 20 Sorten. Viel mehr wird es gar nicht sein, was wirklich erstaunlich ist, wenn es eigentlich Tausende gibt. Wir haben hier den Grünfränkisch. Du hast gesagt, dieser Winzer hat auch den fränkischen Burgunder noch im Angebot. Es gibt Sorten wie Roter Riesling, Gelber Kleinberger, Heunisch, Gänsfüßer. Die haben teilweise ganz tolle Namen. Ja. Jetzt hast du aber gesagt, eigentlich schmeckt der gar nicht so anders. Also wir müssten uns nicht umstellen in unseren Geschmacksgewohnheiten, wenn wir die heute trinken würden. Trotzdem werden sie kaum angebaut. Da frage ich mich doch, hat es nicht vielleicht einen Grund, dass sie nicht angebaut werden?
Das ist eine super Frage. Natürlich hat das Gründe, warum die nicht angebaut worden sind und warum sie vergessen worden sind. Sie werden ja jetzt wiederentdeckt. Man muss sich vor Augen halten, dass diese Rebsortenvielfalt durch natürliche Kreuzungen entstanden ist, aber auch durch Selektion und anschließende Mutation wieder. Und dann hat es eigentlich sehr regionale Sorten gegeben, weil das immer in einem kleinen Raum passiert ist. Die Menschen sind ja nicht rumgeflogen oder mit Schiffen um die Welt gefahren, sondern die haben in ihrer Region gelebt. Und so sind ganz viele Sorten regional entstanden. Und dann hat sich auch früher sicher schon im Laufe der Zeit immer die beste Sorte durchgesetzt, wobei die beste nicht immer geschmacklich die beste sein muss. Das kann zum Beispiel die beste für den Bauern sein. Es gibt Sorten, auch heute noch, die sind eigentlich nicht so gut vom Anbau her. Die verrieseln zum Beispiel in der Blüte leicht oder sind spätfrostgefährdet. Die alternieren, das heißt, sie haben mal Ertrag und mal keinen Ertrag. Das ist für Winzer nicht schön. Da machst du kein Geschäft mit. Da muss man schon gute Preise erlösen. Das sind Spezialitäten, auch wenn sie sehr hochwertige Qualitäten am Ende liefern. Und der Hauptgrund, warum Sorten verschwunden sind, ist schlicht und einfach, weil sie zu kompliziert im Anbau waren. Oder bei Temperaturschwankungen, die es ja schon immer moderat und natürlich auch gegeben hat, weil sie nicht mehr reif geworden sind. Gelber Orléans zum Beispiel war mal verbreitet, ist eine sehr spätreife Sorte oder auch dieser fränkische Burgunder, Zweitname Spätburgunder, der späte Burgunder eigentlich noch später als unser Spätburgunder. Das sind alles Sorten, die sind verschwunden, weil es mal sehr kühl wurde zwischendrin und die nicht mehr reif wurden.
Die könnten jetzt möglicherweise auch aus Klimagründen vor einer Renaissance stehen. Was mich interessieren würde, es ist natürlich ein Problem oder ein Fakt, dass wir weniger Geschmäcker haben, wenn wir nur auf 20 Rebsorten setzen, statt die Vielfalt von Hunderten zu nutzen. Es ist aber doch vielleicht auch ein biologisches Problem, oder? Wenn unsere Weinanbaugebiete letztlich Monokulturen sind, haben wir doch auch möglicherweise einen weiteren Grund zu sagen, lass uns mehr Sorten anbauen, mehr auf diese historischen Sorten wieder setzen, oder nicht?
Also ich glaube, die Unterschiede zwischen den einzelnen Rebsorten sind nicht so groß, dass man von einer richtigen biologischen Vielfalt reden kann. Natürlich gibt es Unterschiede, das sieht man ja auch, Schädlinge bevorzugen einzelne Sorten, beachten andere. Aber ich glaube, dass das ein eher geringer Effekt ist. Unsere moderne Form, Weinberge anzulegen, beruht ja auf Klonen. Das heißt, wir haben ohnehin technisch gesehen oft, also im ganzen Weinberg, nur eine einzige Pflanze. Und manchmal stehen auf Hunderten von Hektar in einem Anbaugebiet steht nur eine einzige Pflanze. Insofern ist mehr Vielfalt da sowieso auf verschiedene Weisen herzustellen. Dazu bräuchte man jetzt nicht unbedingt die historischen Sorten. Ich sehe das eher im Zuge einer Rückbesinnung auf Historisches ganz allgemein. Die Renaissance ist auch dem Umstand geschuldet, dass Winzer sagen, wir wollen uns unterscheiden. Wir hätten gerne was zusätzlich zu dem Kanon an großen Sorten, die es sowieso gibt. Da hat man früher einfach Neuzüchtungen gemacht in den 60er, 70ern und hat wild Rebsorten gekreuzt und hat gesagt, oh, super Sache, bauen wir jetzt an. Das ist schiefgegangen. Dann hat man sich zurückbesonnen auf ganz wenige Leitsorten und jetzt sucht man eben wieder Vielfalt, will aber nicht wieder neu züchten, sondern greift zurück auf die Vielfalt von einst und die erlebt eine Renaissance. Das finde ich grundsätzlich schön, das finde ich weintechnisch spannend. Und die Ergebnisse stehen an vielen Punkten wirklich dafür. Das ist eine Bereicherung.
Und du sagtest auch am Anfang, es gab früher viel mehr regionale Sorten. Auch das wäre möglicherweise eine Chance, dass einzelne Anbaugebiete da wieder so eine regionale Identität aufbauen mit solchen Sorten, oder?
Absolut, das ist genau richtig. Die waren angepasst für diese Gebiete und sind es wahrscheinlich heute noch. Und damit kann man versuchen, eben genau sich abzuheben, so wie das den Franken sehr stark mit dem Silvaner eben gelingt. Obwohl die Rheinhessen mehr Silvaner haben, kriegen sie einfach diese Sorte nicht so gepusht als wirklich als Thema, wie das den Franken gelingt oder den Württembergern mit dem Lemberger, mit dem Trollinger bedingt in den modernen Zeiten. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, da noch alte Sorten regional dazuzunehmen und daraus ein richtig schönes Portfolio zu machen. Das wäre eine sehr reizvolle Aufgabe.
Dieser Grünfränkisch, den du hier getestet hast, der kostet 15 Euro. Da ja. Schluckt jetzt manch einer vielleicht. Ist das logisch, weil es einfach so wenig Angebot gibt? Oder erfordert der auch eine besondere Behandlung, die es aufwendiger macht, ihn zu produzieren?
Also das war auch schon ein ziemlich hochwertiger Wein, einfach als Wein von einem alten Öko-Weingut. Da kamen eine ganze Menge Teuerungsfaktoren zusammen.
Die Steinamphore zum Beispiel
ja,
hat mich aufhören lassen.
Das kostet echt Geld, so, solche Gimmicks. Aber sie erzählen dann auch eine Geschichte. Und wenn man ohnehin nur 200, 300, 500 Flaschen oder sowas zu verkaufen hat, dann muss man zu solchen Weinen eine Geschichte erzählen. Und dann dürfen die auch mehr kosten, weil letztlich hängt der betriebliche Erfolg von solchen Weinen nie ab. Eher das Renommee als der ökonomische Erfolg.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartoschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über alte Weine und über alte Sorten. Dieser Grünfränkisch, Werner, letzte Frage, war Jahrgang 2019. War der gut zum Jungtrinken oder wäre das auch ein Kandidat gewesen, den du mal für 10 Jahre in deinen Keller gelegt hättest?
10 weiß ich nicht, aber 5 Jahre, glaube ich, wäre eine gute Idee gewesen. 3 auf jeden Fall.
Hast du noch eine Flasche oder ist die Chance verpasst,
nein,
weil du sie aufgetrunken hast?
Nein, wir kaufen diese Weine ja und ich hätte mir privat einen noch kaufen sollen. Ja, kann ich ja immer noch nachholen.